Vielen Dank, Martin, für die Einleitung. Auch ich bin gelehrt worden, konzentrier dich zu 90-95% auf deine Stärken und vielleicht so 5-10%, setz dich mit deinen Schwächen auseinander, aber möglichst nicht viel mehr, das ist schade für die Zeit. Ich weiss nicht, wie es euch geht, manchmal ist man dann plötzlich so in einer Situation, in der man wirklich mit Schwächen konfrontiert ist und man merkt, nur 5-10% länger irgendwie nicht, für diesen Schwächen Raum zu geben. Und dann muss man nach neuen Lösungen, nach neuen Wegen suchen. Im Griechischen, im Neuen Testament, wenn wir den Begriff schwach anschauen, dann ist das der Begriff Asthenes. Der wird mit schwach oder kraftlos oder auch krank übersetzt. Und da stellt sich die Frage, ja, kennen wir überhaupt unsere Schwächen, unsere Schwachstellen, dort, wo unser Lebensseil plötzlich nur noch ein dünnes Fädelchen ist? Wenn es euch geht wie mir, dann empfindet ihr Schwächen als etwas Einschränkendes, als etwas Hinderliches, als etwas Begrenzendes, als etwas Ermüdendes, vielleicht sogar Lästiges. Ganz grundsätzlich als etwas, wo man eher als nachteilig empfindet. Und wir kennen wahrscheinlich alle das Prinzip aus der Evolutionstheorie, wo uns sagt, überleben wird der Stärkste. Survival of the fittest heisst das auf Englisch. Und drum streben wir nach Kraft. Und das ist ganz normal. Es ist, glaube ich, ganz normal, dass wir mit Schwächen unsere liebe Mühe haben. Und ich habe schon ein bisschen gestaunt, was ich in der Bibel zu diesem Thema gefunden habe. Wo wir immer wieder sehen, dass Gott Schwachheit ganz bewusst im Leben von Menschen zulässt und sogar mit schwachen Menschen Geschichte schreibt. Denken wir zum Beispiel an Zara, wo ihr Körper nicht nur unfruchtbar war, sondern auch vom Alter gezeichnet war, wo sie längst aus dem gebärfähigen Alter raus war, dann hat Gott ihr und dem Abraham den Isaac geschenkt. Der, wo er zum Stammvater von seinem Volk eingesetzt hat. Der, den er ausgesucht, der Welt hat, für durch ihn die Segenslinie zu fliessen. Oder denken wir an das Volk Israel, nach dem Auszug aus Ägypten, sie waren unterwegs gewesen und plötzlich verfolgt von der ägyptischen Armee. Sie haben so gut wie nichts gehabt, was sie der Armee hätten können entgegensetzen. Und Gott hat eingegriffen, hat sich als Wolke zwischen seinem Volk und der Armee gestellt, damit seine Macht und Herrlichkeit und Grösse ist sichtbar worden. Die Art und Weise, wie das Volk die uneinnehmbare Stadt Jericho eingenommen hat, zeigt auf der einen Seite auch das Unvermögen, die Schwachheit von dem Volk Israel und auf der anderen Seite Möglichkeiten von Gott. Gerade in der Schwachheit kann sich die Kraft Gottes entfalten. Und auch der Paulus, der eben wirklich, wie es der Martin schon gesagt hat, häufig so als der kraftvolle Evangelist, Apostel in Szene tritt, auch der hat Schwachheit gekannt. Und der Vers aus dem 2. Korinther 12 wird im Zusammenhang aufgreifen. Der Paulus schreibt da ab Vers 7: Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Und probieren wir es doch das einisch vor Augen zu führen, was das bedeutet, was der Paulus hier schreibt. Nicht ein Engel Gottes, des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Das ist eigentlich etwas Unfassbares, was der Paulus hier schreibt. Wenn wir uns vorstellen, seine Aufgabe, sein Dienst und dann so etwas. Wie kann Gott das zulassen? Und der Paulus, der reagiert als ganz normaler Mensch, wie wir das wahrscheinlich auch würden tun, und schreibt weiter: Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Also der Paulus hat auch nicht zu denen gehört, wo seine Schwäche noch möglichst aufblasen hat, damit er noch schwächer ist. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Keinerlei Anzeichen von irgendwelchen masochistischen Zügen beim Paulus. Er hat das nicht geschätzt. Und darum glaube ich, dürfen wir genau gleich wie ohne Paulus zu unserem Herr flehen, wenn wir ein Problem haben mit einer Schwäche. Ganz egal, was das für eine Schwäche ist. Und der Herr hat das Gebet von Paulus erhört. Aber ich glaube, so hat er sich's nicht gewünscht. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Empfinden wir das als unüberwindbaren Gegensatz zu dem Prinzip aus der Evolutionstheorie, nur der Stärkste wird überleben? Tönt das einfach nach Kapitulation? Nach bedingungsloser Kapitulation? Und dann gehe ich halt Hunger, weil ich nicht zu den Stärksten gehöre. Ich glaube es nicht. Weil sonst müssten wir da streichen: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wir wollen nicht vergessen, was das für eine Kraft ist. Es ist die Kraft, die wir im ersten Chorus gesungen haben. Der Allmächtige. Und Allmächtig heisst, ihm ist nichts unmöglich. Nichts unmöglich. Der sagt: Meine Kraft, die Kraft, die der Tod überwunden hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und darum folgert der Paulus daraus: Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Für einen natürlichen Mensch ist es eine Torheit oder auf Berndeutsch gesagt ein Blödsinn, was wir da lesen. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit. Wir wollen viel lieber selber genug Kraft haben und noch ein bisschen Reserve dazu, oder? Selber, dass wir natürlich nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind. Dass unsere Stärken so ausgeprägt sind, dass wir es alleine schaffen. Aber gerade in dieser Schwachheit ist ein göttliches Geheimnis verborgen. Weil je stärker wir selber sind, desto schwieriger, wage ich mal zu behaupten, ist es für den Heiligen Geist, uns zu leiten. So schnell kommen so die feinen Pflänzchen von Stolz und Hochmut wieder zum Vorschein. So schnell sind die auf fruchtbarem Boden gekeimt und wachsen. Und bringen damit auch schnell wieder Gefahren in unser Leben. Und der Paulus war sich dieser Gefahr in seinem Leben durchaus bewusst gewesen. Sonst hat er ja nicht im Vers 7 angefangen, dass wegen diesen hohen, grossen Offenbarungen, die er bekommen hat, Gott offenbar diese Schwachheit zulässt. Ich habe mich auch gefragt, ob es sogar sein könnte, dass, ich glaube, darf das so sagen, dass das Defizit an den Geistesgaben, die wir in der Bibel immer wieder davon lesen, das Defizit in unseren Breitengraden, ob das nicht auch einen Zusammenhang haben könnte, dass wir einfach zu stolz sind. Und eine Art frommen Hochmut, die uns im Weg steht. Könnten wir wirklich demütig mit diesen Gaben umgehen? Nicht selten sucht sich auch bei uns Gott gerade Menschen, die sehr schwach sind, die gegen aussen zerbrechlich und schwach wirken, damit er durch sie kann wirksam seine Kraft zeigen. Eben meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir stehen eben ganz und gar abhängig von ihm. Aber wer von uns will eigentlich nicht alles richtig machen im Leben? Wir streben doch danach, möglichst alles richtig zu machen. Und eine wertvolle Hilfe sind natürlich Regeln, wo man sich dran halten kann, oder? Wo man weiss, wenn ich die und die Regeln befolge, dann mache ich es ganz sicher richtig. Regeln oder Gesetzmäßigkeiten, wie auch immer man dem sagen will, wenn ich das oder jenes mache, dann kommt es gut, und wenn ich das nicht so mache, dann kommt es wahrscheinlich der Ballett raus. Das gibt uns so ein Gefühl von Sicherheit. Und auch ein Gefühl von Stärke. Wir haben es eben dann im Griff. Und im Strassenverkehr ist klar, dass ich solche Regeln unablässig, sonst hat man ein totales Chaos. Aber wie ist das im Glauben? Ist da alles so klar geregelt? Ich habe eine lange Zeit auch die Bibel gelesen, immer mit dem Fokus, so Gesetzmäßigkeiten herauszulesen. Eben, ich habe dann probiert, mit einem grünen und einem orangen Marker die Bedingung anzustreichen und dann die Folgerung daraus, also zuerst orange die Bedingung und dann die Folgerung daraus grün. Nicht selten sind dort die grünen Stellen natürlich Verheißungen gewesen, oder? Und immer vordran eine Bedingung, die dazu muss erfüllt sein, damit die Verheißung dann nachher auch kann, ja was? Eingefordert werden. Dass ich kann sagen, okay, ich habe jetzt mit dem erfüllt und jetzt hätte ich gerne den Ausgleich dazu. Das meine ich mit den Regeln, mit den Gesetzmäßigkeiten, die uns so ein Gefühl von Sicherheit geben. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass sich Gott ja nicht will, auf Regeln beschränken. Ihm ist es viel wichtiger, dass er zu uns eine Beziehung haben kann. Und vielleicht ein kleiner Trost in diesem Zusammenhang. Oder Mose hat ja so gern seinem Volk beschrieben, was sie genau machen müssen, was der Gott von ihnen verlangt, damit dann nachher das kommt, wo er eigentlich seinen Auftrag hat, nämlich seine Freiheit zu führen. Und die Antwort von Gott war einfach, segne, ich bin der, wo ich bin. Oder ich bin der, wo ich dann werde sein. Das ist noch ein bisschen schwierig, oder? Ja, wie jetzt? Ja, ich bin dann einfach der, wo ich bin. Aber offenbar will der Gott eben erlebbar sein und nicht einfach in einer Theorie eingeschränkt. Ich werde das aufgrund von zwei Begebenheiten aus dem Leben von Jesus noch ein bisschen veranschaulichen, was ich eigentlich meine mit diesen Regeln. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Also die Frau, die ist lästig geworden. Lästig geworden für die Jünger. Und er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Kennen wir Jesus von dieser Seite? Sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Wenn wir aus dieser Geschichte Regeln abwenden oder ableiten, dann ist ganz klar, Jesus hat gesagt, ich bin nur geschickt zum Volk Israel. Es steht so geschrieben, schwarz auf weiß, müssen wir nicht darüber diskutieren. Er ist nur geschickt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist eine von den möglichen Regeln, die wir aus dieser Begebenheit hier heraus ableiten können. Und jetzt lesen wir weiter. Im Lukas 7 eine andere Begebenheit. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir, und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin, zu einem anderen, komm her, so kommt er her, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt das miterlebt, die beiden Gegebenheiten. Würden wir auch mit Jesus anfangen diskutieren und sagen, du, einmal sagst du, du seist nur zum Volk Israel geschickt und weigerst dich, dieser Frau zu helfen, gehst du aber gleich auf sie ein und ein anderes Mal schickt ein Hauptmann von fremder Besetzungsmacht erst noch die führenden Juden, die du ja wirklich irgendwie nicht ging zu Hause mitten auf der gleichen Bühne hast. Und du gehst auf all diese Bitten ein, ohne einen Einwand. Was gilt jetzt? Solche Begebenheiten sind unter anderem ein Grund, warum das zum Teil junge Menschen, die auf der Suche sind, vom Christentum zum Islam konvertieren. Und nachher sagen, im Christentum ist es so unklar. Ein ist so und ein ist so, ich komme nicht raus. Warum? Im Islam, dort ist es geregelt. Dort finde ich den Halt, den ich suche. Wir haben dem nicht viel entgegen zu haben. Eine wichtige Gemeinsamkeit finden wir aber auch dagleich bei beiden Geschichten. Jesus handelt, weil er das Vertrauen, weil er den Glauben von diesen Menschen sieht. Sowohl vom Hauptmann wie auch von dieser kananäischen Frau. Und in diesem Zusammenhang möchte ich uns einfach wieder den Vers aus dem Hebräer 10, 35 in Erinnerung rufen, was heisst, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine grosse Belohnung hat. Und ihr merkt, Vertrauen, das hat sehr viel mit Beziehung zu tun. Eine Beziehung lebt gerade davon, dass nicht alles nach Programm, nach Schema, nach Regeln läuft. Sonst könnte man ja Beziehungen zu Computern aufbauen. Die sind programmiert. Dort sind klare Abläufe hingelegt. Aber wäre das nicht furchtbar langweilig? Eine Beziehung zu einem Computer. Natürlich sind wir aber, wenn es um Beziehungen geht, sofort auch wieder mit unseren Schwächen konfrontiert. Und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sind häufig gerade die Schwächen, die zu Spannungen führen. Wir reagieren anders, als wir eigentlich wollen. Vielleicht eben gereizt. Oder das Gegenüber reagiert anders, als wir uns das wünschen. Und schon sind die Spannungen da. Man muss nicht einmal etwas sagen. Das spüren sie, die Beteiligten, direkt und unmittelbar. Und oftmals kritisieren wir auch die Schwächen aneinander. Aber im Römerbrief, im Kapitel 15, werden wir aufgefordert, die Schwachen und die Schwächen voneinander zu tragen. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen, eben die Schwäche, das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ganz ein klarer Appell zur Solidarität. Zur Solidarität mit den Schwächen von unseren Mitmenschen. Seinem Nächsten gut zu tun und zur Erbauung leben bedeutet auch, mithelfen, Schwächen zu tragen und vielleicht sogar durch eine persönliche Stärke auszugleichen. Jesus erklärt sich auch solidarisch mit den Schmähungen, mit den Beleidigungen, die gegen seinen Vater gerichtet sind. Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Eine totale Solidarität zur engsten Beziehungsperson. Kennen wir auch so eine Solidarität zu unseren engsten Vertrauten? Wir merken, Schwächen können auf der einen Seite verbinden, sie können aber genauso trennend wirken. Je nachdem, mit welcher Gesinnung wir dieser Schwäche begegnen. Unsere Gesinnung ist entscheidend. Und dazu möchte ich aus dem Epheserbrief, im Kapitel 4, die Verse 22 bis 24 anfügen. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich habe am Anfang gesagt, dass der natürlich, der alte Mensch, meistens in Schwächen um etwas Negatives sieht. Und hier steht, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandeln. Aus dieser Perspektive ist es naheliegend, dass wir die Schwächen bei uns und bei unseren Mitmenschen kritisieren, was eben dann trennend wirkt. Aber nachher heisst es, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. In Bezug auf unser Thema würde ich sagen, heisst Geist und Sinn erneuern, mehr und mehr so denken und gesinnt sein, wie das Jesus ist. Und so können Schwächen verbindend wirken. Und aus dieser Solidarität entsteht eine neue, nie dagewesene Kraft. Und wenn wir jetzt schon von Schwächen reden, dann dürfen wir über Sünde nicht schweigen. Ich werde noch zwei Beispiele geben, um so etwas zu zeigen, in welche Richtung. Deutliche, extreme Beispiele. Da hat zum Beispiel jemand eine Schwäche für Kinder. Im positiven Sinn gemeint, eine Schwäche für Kinder. Und diese Schwäche mündet in Pädophilie. Merkt ihr, wie eng das Schwäche und Sünde können beieinander liegen? Ein Mann hat eine Schwäche für Frauen. Das kann sehr positiv sein, im Sinne von mitfühlend. Kann hilfreich sein. Aber genau die gleiche Schwäche kann im Ehebruch münden. Und dann sind wir bei Sünde. Wie gehen wir damit um? Auch wenn das vielleicht extreme Beispiele sind, es gibt sie auch in christlichen Kreisen, machen wir uns nichts vor. Und Sünde im eigentlichen Sinn heisst, das Ziel verfehlen. Das Ziel verfehlen. Und oft ist zuerst eine Schwäche, die nachher dazu führt, dass jemand das Ziel verfehlt, dass jemand sündigt. Und logisch, knapp daneben ist ganz daneben. Schwachheit und Sünde sind sehr eng miteinander verknüpft. Und der Hebräerbrief nimmt den Gedanken auf. Hebräer 4, ab Vers 12, denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das ist wieder die Auferstehungskraft. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Für die einen ist es ein unerträglicher, schrecklicher, furchtbarer Gedanke. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ein Gott, der nicht aufgrund von Zeugenaussagen und irgendwelchen Spuren, die der Ermittler als Beweise haben sichern konnte, sondern dass ein Gott, der die geheimsten Motive, die im Herz, im Geist, im Seel von einem Menschen umeinander schwirren, die geheimsten Wünsche, die geheimsten Gedanken, er kennt sie und er kennt auch die Umstände. Er weiß auch, wie es dazu gekommen ist. Dem müssen Rechenschaft abzugeben, kann etwas sehr befreiend sein. Weil der richtet definitiv, hundertprozentig gerecht. Für uns Menschen ist es nicht möglich, so klar zwischen Geist und Seele zu unterscheiden. Aber Gottes Wort, und im Johannes 1 lesen wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ich glaube, wir dürfen diese Bibelstelle in direkten Zusammenhang mit Jesus stellen. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt. Und nachher, aber im Vers 14, wir bleiben bei Jesus. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit, nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus ist Mensch geworden, damit er uns Menschen kann verstehen kann. Damit er sieht, erlebt, wie das mit diesen Schwachheiten, mit diesen Versuchungen schlussendlich auch funktioniert. Und umso mehr kann er mal gerecht richten. Es ist seine Liebe zu uns Menschen gewesen, die ihn zu diesem Schritt bewogen hat. Wie viel Verständnis haben wir für die Schwächen von unseren Mitmenschen? Aber wir wollen auch super differenzieren. Wir wollen nicht einfach Sünde gleichsetzen mit Schwachheit. Weil es ist ein Unterschied. Jesus ist nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Er hat das Ziel nie verfehlt. Er hat die Schwachheit überwunden. Und was machen wir? Wie gehen wir mit dem um? Ich lese einfach noch einen Vers weiter, wo es heisst, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Zur rechten Zeit die Hilfe, die wir brauchen. Und das kann manchmal ganz, ganz fest herausfordernd sein. Rein aus der Tatsache heraus, dass er nicht den gleichen Zeitplan hat wie wir. Wenn wir das Ziel verfehlt haben, wenn wir gesündigt haben, dann besteht seine Hilfe darin, dass er vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Das ist seine Gnade. Sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Aber nicht nur das, durch den Heiligen Geist möchte er uns auch helfen, zu überwinden, dass wir das Ziel nicht mehr oder nicht mehr so häufig verfehlen. Dass wir unsere Schwäche mit seiner Hilfe überwinden können. Und dann sind wir wieder bei Solidarität. Wir können auch einander helfen. Vielleicht eben auch mal zur rechten Zeit Schwächen zu überwinden. Entscheidend ist dabei natürlich, wie gehen wir eben mit unseren Schwächen um? Verstecken wir sie? Verdrängen wir sie? Und jedes Mal, wenn wir wieder mit einer Schwäche konfrontiert sind, probieren wir so schnell wie möglich davon wegzukommen? Oder haben wir den Mut, jemandem diese Schwäche anzuvertrauen und vielleicht um Hilfe zu bitten? Ich werde mit diesen zwei Versen aus dem 1. Korinther 10 zum Schluss kommen. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Da sind wir noch einmal bei Stolz und Hochmut. Wo wir uns schnell auf unsere eigenen Stärken etwas einbilden. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Versuchungen, Prüfungen, auch sie stehen in einem direkten Zusammenhang mit Schwächen. Weil Versuchungen, Prüfungen, Herausforderungen werden dann ganz, ganz schwierig, wenn sie eben gerade so eine Schwachstelle in unserem Leben brechen. Da, wo die Seele am ernsten wird verreissen, wo eh nur eins oder zwei Fädeli sind. Und natürlich gibt es in der geistlichen Welt Kräfte, die genau dort immer wieder probieren, anzusetzen und uns zu Fall zu bringen, damit wir wieder das Ziel verfehlen. Die probieren, auch wenn wir unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus anschauen, Misstrauen und Zweifel zu säen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Was er zulässt, das könnt ihr auch verhindern. Und in dem Gebet, wo Jesus den Jüngern gelehrt hat, dass unser Vater, heißt es ja, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und Jesus hat am Kreuz das Böse überwunden. Er hat den Tod besiegt. Wenn wir aber schauen, was sich aktuell weltweit zuträgt, dann muss ich einfach staunen, wie viel Handlungsspielraum dass er dem Bösen immer noch gibt. Obwohl schon klar ist, wer der Sieger ist. Und so kommt es mir auch ein bisschen vor, im Zusammenhang mit den Schwächen. Er lässt sie zu. Er könnte sie ja vermeiden oder verhindern. Aber es wird einen Grund haben, dass er sie zulässt. Sie sind Gelegenheiten, wo wir uns einander unsere Solidarität erleben können. Jesus will uns helfen zu überwinden und wir können einander auch helfen zu überwinden. Das können ja auch ganz banale Schwächen sein, wie zum Beispiel nicht können Nein sagen. Jesus will uns helfen zu überwinden und wenn wir das Ziel wieder einmal verfehlt haben, so ist er treu und gerecht und vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und darum, gerade darum, noch einmal den Aufruf, halten wir am Vertrauen fest. Halten wir an dem Vertrauen fest, dass er die Situation im Griff hat, dass er uns nicht mehr zumutet, als wir ertragen können. Manchmal ist es ganz schön viel. Wenn ich sehe, was zum Teil gerade gläubige Leute müssen erdulden und ertragen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, Zusammenhang mit dem Vers. Manchmal geht er weit, nach meinem Ermessen sehr weit. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass auch dann zur rechten Zeit er mit seiner Hilfe kommt und uns wird geben, was wir brauchen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr's ertragen könnt. Amen. Herr Jesus, bei all dem, wo wir nicht verstehen können und nicht einordnen und nicht begreifen können, du hast es im Griff. Und du hast ein Ziel vor Augen, das du unbedingt mit jedem Einzelnen von uns erreichen möchtest. Und hilft uns, dass wir wirklich an dem Vertrauen, an dem Glauben können festhalten können. Im Wissen darum, dass es nicht umsonst wird sein. Du kannst uns die Gewissheit und damit verbunden auch die Ruhe und die Frieden schenken. Herr, wir sind allen Teilen so sehr von dir abhängig. Ach, jede Stärke, die du uns geschenkt hast, hab herzlich Dank dafür. Und danke, dass du uns auch hilfst im Umgang mit unseren Schwächen. Ganz egal, welcher Art. Du bist ein starker Helfer. Du bist der Allmächtige. Und dafür wollen wir dich ehren und wollen dir auch alle Anbetung, alles Lob darbringen. Amen. Und jetzt bitte ich alle, die können und mögen, zum Segen noch aufstehen. Der Herr möge uns segnen und behüten. Er möge uns all unseren Mangel ausfüllen. All unsere Schwachheit ausfüllen. Und uns leiten auf dem Weg an das herrliche, wunderbare Ziel. So dass aber auch der Weg schon von diesem Ziel darf überschattet sein. Dass wir hier und da schon etwas von Himmel auf Erde dürfen erleben. Und Herr, wir wollen ganz besonders jetzt auch dein Volk von hier aus in den Segen einschliessen. Und die ganze Region dort im Nahen Osten, die ausser Rand und Band geraten ist, Herr, erbarm dich. Danke kommst du zum Ziel. Danke bist du da. Amen. Kommt gut heim und bis zum nächsten Mal.